Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's renter's insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment, a pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
.040 Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider.
Und mein Name ist Matthias Icken.
Wie du das so sagst, Matthias Icken. Und lieber Matthias, es ist heute eine fette Folge voller großer Themen, denn es ist einiges passiert in der vergangenen Woche in Hamburg. Und das Interessante ist, dass du in vielen dieser Themen, über die wir gleich sprechen wollen, eine große Rolle gespielt hast, oder zumindest eine Rolle gespielt hast, oder?
Na, wenn du das so siehst.
Und dann bist du froh. Das sind unsere Themen heute. Thema Nummer 1, die Wende im Blockprozess und die Frage, was wusste der Patriarch? Und wenn wir von Patriarchen sprechen, das ist immer die Formulierung, die der neue Kronzeuge verwendet, dann ist damit natürlich Eugen Block gemeint. Thema 1. Thema 2, Wende beim Elbtower, wird dank Klaus-Michael Kühne oder auch dank Klaus-Michael Kühne alles gut? Das klang so in einem Text, den du geschrieben hast, erklärst du gleich. Thema Nummer 3, der Klimaentscheid in der Bürgerschaft. Da wurde nochmal diskutiert und da fand ich interessant, dass die zweite Bürgermeisterin, die Umweltsenatorin Katharina Fegebank von den Grünen gesagt hat, naja, das kriegen wir schon hin, so schlimm wird es schon nicht. Also auch das eine neue Entwicklung. Dann Thema Nummer 4, wir sprechen über Dirk Fischer. Das ist der Ehrenvorsitzende der Hamburger CDU und um diesen Ehrenvorsitzenden, der viele Verdienste hatte für die CDU, der einer der bekanntesten Bundestagsabgeordneten der CDU lange, lange Zeit in Berlin war, spielt sich ein Drama ab. Es geht um Geld, es geht um Jürgen Hunke und es geht auch nochmal um Eugen Block. Auch dazu sprechen wir in Thema Nummer 4 und ganz zum Schluss Thema 4a, würde ich sagen. Möchte ich berichten von einem Treffen, das ich hatte mit König Boris von Fettes Brot. Wir erinnern uns, in Wirklichkeit heißt der Boris Lauterbach. Und der hat ein Buch geschrieben, das wird dir gefallen, lieber Matthias, hat ein Buch geschrieben über den FC St. Pauli. Es heißt
FC Timing für so ein Buch.
FC St. Pauli, eine Liebeserklärung. Und ich glaube, nach diesem Wochenende wirst du als St. Pauli-Fan wieder ein bisschen fröhlicher sein. Aber das ganz am Ende, das Fröhliche. Erstmal natürlich zurück im Block-Universum. Tatsächlich ist der Kronzeuge, über den wir hier auch in diesem Podcast schon seit Wochen gesprochen haben, weil er eine schriftliche Aussage auf mehr als 300 Seiten gemacht hat, ist der Kronzeuge nun seit dieser Woche im Gericht, ist schon zweimal aufgetreten. Und selbst wenn man es gut mit Christina Block meinen würde, muss man schon sagen, das gibt dem Ganzen, das, was der sagt, gibt dem Ganzen eine Wende.
Naja, über potenzielle Wenden haben wir hier auch schon im Podcast ein paar Mal gesprochen. Aber ich glaube, die Richtung geht halt weiter in eine ganz klare, was für ein Unsinnssatz. Es geht eindeutig in eine Richtung und das ist nicht die Richtung, die sich die Angeklagte Christina Block wünschen kann, denn Indiz um Indiz kommt halt hinzu, wo man als Prozessbeobachter, aber auch wenn man im Prozess sitzt, zu einem Eindruck kommt, das wird eng.
Und da sind wir an so einem Punkt, den wir schon oft besprochen haben, denn ehrlich gesagt fängt der Prozess, so sehe ich das, ich bin gespannt, was du dazu sagst, doch eigentlich mit diesem Israeli, der ja normalerweise fürchten müsste, selbst ins Gefängnis zu kommen, dem aber Haftverschonung in Aussicht gestellt wurde, fängt eigentlich quasi bei Null an. Denn das ist genau dieser Moment, diese Person, die Christina Block im Sinne der Anklage belastet.
Der Fall, natürlich muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Bei Zeugen, die selber quasi mit angeklagt sind, die versuchen natürlich ihre eigene Rolle kleinzureden, sich selbst aus der Affäre zu ziehen und wenn das andere Gedankengebäude noch stimmt, wonach es ja quasi selbstständig von diesen Menschen beschlossen wurde, die Kinder abzuholen, sollte dem so sein, hätte er auch ein Interesse daran, natürlich nicht diese Geschichte zu erzählen, aber es ist einfach in diesem Prozess jetzt, der ja auch schon viele, viele Wochen läuft, eigentlich so gewesen, dass man kaum mal einen Tag hatte, wo man dachte, wow, das ist jetzt für die Familie Block gelaufen. Eigentlich läuft ziemlich vieles gegen sie.
Wobei es schon Dinge gibt, die so deckungsgleich sind, also die sich decken mit ihren Aussagen. Zum Beispiel, dass er behauptet, die ganze Zeit gedacht zu haben, das, was er tut, ist legal. Da würden einfach nur Kinder zu ihrer Mutter zurückgeführt. Es deckt sich auch, dass er sagt,
nennt Christina Blogger. Oder hat sie auch gedacht ursprünglich. Das ist auch ein bisschen das Problem an dieser Geschichte. Das ist so ein bisschen, wir haben, ich habe es ja mal in diesem Podcast auch mit der Geschichte von Kleist verglichen mit Michael Kohlhaas. Da hat eine Familie Unrecht erfahren. Die Kinder hätten ihr quasi wieder vorbeigeschickt werden müssen. Und sie findet kein Recht. Sie versucht es über verschiedene Wege an die Kinder wieder zurückzubekommen. Wie man das Sorgerecht hat, sie ja zugesprochen bekommen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man selber glaubt, sich nicht mehr an Recht gebunden zu fühlen, weil eben man selber dieses Unrecht erfahren hat. Und das ist eine schwierige Situation.
Was er behauptet, dieser Kronzeuge, und es fehlt ja noch die Gegenrede, er wird verhört, 2 Tage ist er schon verhört worden, 2 weitere sollen noch verhört werden. Es fehlt, was dann Christina Block und ihr Anwalt dazu sagt, wobei aufmerksame Prozessbeobachter festgestellt haben, dass Ingo Bott, der Anwalt, anders als früher sich in der Mittagspause zum Beispiel nicht den Kolleginnen und Kollegen von den Medien stellt. Aber sei es so, also was er gesagt hat, ist, er kannte Christina Block, er hatte Kontakt mit Christina Block, sie war eingeweiht in das, was da passiert. Erster Punkt. Aber dann wird es noch interessanter. Wir haben uns ja immer gefragt, wo ist denn Geld geflossen und wie viel Geld ist geflossen? Diese Summe steht jetzt im Raum. Er sagt, er hat 250.000 Euro bekommen, aber anscheinend nicht direkt von Christina Block. Das sind dann vielleicht Nuancen. Aber er hat sie von dem Anwalt der Familie bekommen. Das ist ein Andreas C. Punkt. Der ist auch vor Gericht mit. Der gerät jetzt ganz anders ins Fadenkreuz, weil es so wirkt, wenn die, und das wissen wir nicht, aber weil der Kronzeuge so tut, als ob das derjenige war, der das alles organisiert hat, der das alles geplant hat, der auch Bargeld überreicht hat. Und das mehr oder weniger im Auftrag des, wie der Kronzeuge es nennt, des Patriarchen gemacht. Und der Patriarch ist Eugen Block. Das heißt, auch Eugen Block kommt in einen ganz anderen Fokus auf einmal. Und
bislang ist er ja nicht angeklagt, ne? Also das ist ja schon ganz interessant. Vielleicht kommt das noch. Aber natürlich richten sich jetzt auch die Scheinwerfer auf ihn. Und ich bin nun wirklich ja nicht der Verteidiger und auch kein Verteidigungsberater, aber vielleicht wäre von Anfang an klüger gewesen, sich da mal einmal irgendwie zusammenzuschließen und zu überlegen, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und ich glaube, den Weg, den die Familie jetzt gewählt hat, ist vor Gericht nicht der allerklügste.
Interessant ist aber, dass sich das verschieben kann, dass man sagen kann, okay, vielleicht, Christina Block hat ja immer behauptet, ich habe das nicht in Auftrag gegeben. Ich habe das nicht bezahlt. Und wenn man sich jetzt das anhört, was der Kronzeuge sagt, dann gibt es zumindest da auch Indizien dafür, dass das so falsch gar nicht ist. Also, ne, das ist immer die Frage natürlich, wer hatte das Interesse daran, aber wer hat tatsächlich am Ende den Auftrag gegeben? War es der Familienanwalt im Auftrag von Eugen Block oder war es der Familienanwalt im Auftrag von Christina Block? Aber wenn man es dann ganz genau nimmt, würde man sagen, okay, sie hat den Auftrag, also so ähnlich wie meine Steuererklärung. Ne? Meine Steuererklärung habe ich zwar unterschrieben, aber gemacht hat sie meine Steuerberaterin. Verstehst du? Das ändert nichts an meiner Verantwortung für die Steuererklärung. Also,
deshalb ist das Beispiel eigentlich ganz gut gewählt. Ja, es gibt ja auch, ich meine, es sind ja auch inzwischen E-Mail-Dialoge geleakt worden, beziehungsweise WhatsApps, die verschickt worden sind, SMS. Und wenn man das so liest, bekommt man nicht den Eindruck, als ob alles der Patriarch geplant hat. Ich vermute mal, wenn man auch die Familie so ein bisschen kennt, das ist wahrscheinlich irgendwann gewachsen, immer weiter gewachsen. Da werden vermutlich auch mehrere Leute beteiligt gewesen sein. Und irgendwann verselbstständigt sich dann auch so eine Denke. Das wäre mein natürlich irgendwie nicht belegbares Gefühl in diesem Prozess. Und was man so hört, ja, sieht halt nicht gut aus, muss man sagen.
Und dann führt es zu so absurden Geschichten, dass die Richterin dem Familienanwalt sagt, es könnte jetzt auch noch ein gegen ihn ein Prozess der Untreue angestrengt werden. Warum? Der Familienanwalt ist als Aufsichtsratsvorsitzender vom Grand Elysée offensichtlich oder Aufsichtsratsvorsitzender der Blockgruppe, das weiß ich gar nicht. Nee, muss ja vom Grand Elysée sein. Und in diesem Grand Elysée ist ja diese Truppe von Menschen, die dann am Ende die Kinder aus Dänemark geholt hat, untergebracht worden, umsonst, und dadurch ist dem Elysée ungefähr 200.000 Euro.
Ja, monatelang haben sie ja angeblich quasi Cyberabwehr fürs Haus gemacht. Aber wissen wir, das war wohl nicht alles, was sie gemacht haben.
Aber da denkst du auch irgendwie, Leute, das ist jetzt eigentlich so ein Nebenkriegsschauplatz, aber auch das wird angedeutet. Was ich mich frage ist, so ein Anwalt, wenn der Familienanwalt ist, müsste der nicht an einem bestimmten Punkt sagen, lieber Herr Block, liebe Christina Block, das, was ihr da macht, das geht nicht und da bin ich nicht dabei?
Sollte man eigentlich erwarten, aber ich glaube, wir gucken ja alle von außen drauf und wir alle spekulieren und vielleicht liegen wir auch furchtbar falsch. Aber natürlich darf man nicht übersehen, das ist ja ein ganz langer Prozess gewesen. Von dieser Kindesentziehung, die es gab, die Kinder, die von Sylt nicht zurückgekommen sind, sondern plötzlich in Dänemark waren. Kein Zufall, Dänemark liefert halt quasi dann die Kinder nicht, liefert aus, ist ein schräger Begriff. Also fühlt sich nicht gebunden an europäische Gesetzgebung und sorgt nicht dafür, dass die Kinder dann zur Mutter zurückkommen. Das ist ja über Monate immer weiter eskaliert. Mit diesen ganzen Geschichten, die wir auch schon hier im Podcast gesehen haben. Und ich glaube, wenn man diese Entwicklung sieht und man sich erstmal verrannt hat, dann rennt man weiter und sieht nicht mehr, was links und rechts ist, sondern ist in dieser Sackgasse unterwegs. Und ich glaube, das ist am Ende ein menschliches, trotzdem ein, nicht strafrechtlich, am Ende auch relevantes Verhalten. Und da sind wir jetzt alle quasi mit gefangen.
Kann man aber nicht trotzdem zu dem Eindruck gelangen, dass der Kronzeuge, ein Israeli, und all die Menschen, die an dieser Operation beteiligt waren, tatsächlich den Eindruck hatten, etwas zu tun, was nicht illegal ist? Und ich will das belegen. Wenn du so etwas machst, was illegal ist, was also eine Entführung sein könnte, dann lässt du dich nicht mit 250.000 Euro abspeisen. Insbesondere dann.
Ich kann nicht gern Klarnamen bei der Autovermietung an.
Genau.
Insbesondere auch, ich glaube auch, dass die Sache anders eingeschätzt haben. Aber das zeigt auch nochmal das, was ich eben sagte, dass man wirklich das Gefühl hatte, Michael Kohlhaas-artig, man ist im Recht. Man holt die Kinder, die vorher entführt worden sind, vom Vater zurück zur Mutter, die das Sorgerecht hat. Und welche Mittel da angewendet werden, dass da Gewalt auch angewendet wird gegen den Kindsvater, das alles wird plötzlich ausgeblendet. Und ich glaube, da haben sich wirklich auch die Täter, die Kinder dann aus Dänemark ja erst nach Baden-Württemberg entführt haben, wirklich auch mit verwandt. Aber es ist eine völlige Verkennung dessen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wir leben halt in einem Land, wo die Selbstjustiz nicht akzeptiert wird. Und das ist auch richtig.
Interessant wäre jetzt die Verteidigungsstrategie. Die kann doch eigentlich nur sein, weil das eine ist, was dieser Kronzeuge sagt, und dann kann doch Christina Block sagen, ich habe den nie gesehen, ich habe mit dem nie gesprochen, alles, was der gesagt hat, ist falsch, weil dann stünde Aussage gegen Aussage und wir stehen wieder da und sagen, so, jetzt brauchen wir mal Beweise, die objektiv sind.
Ja, wie gesagt, es ist ein Indizienprozess und es gibt schon viele Indizien, dass man sich sehr wohl kennt, wenn man, wie gesagt, nochmal die Handy-Dialoge sich anschaut, wenn man auch weiß, wie, also auch Christina Block ist ja im Hotel quasi ein- und ausgegangen, sie arbeitet da ja auch, also es ist ja völlig utopisch zu glauben, man sei sich da nicht begegnet und habe nicht zusammengesessen. Immerhin ist das, was die Herren aus Israel da gemacht haben, ja schon ein relativ großer und langwieriger Auftrag gewesen. Also ich glaube, es wird langsam eng und es wäre vielleicht auch an der Zeit, nochmal zu überlegen, ob die Verteidigungsstrategie so die richtige ist.
Es wäre aber auch zu spät, jetzt Dinge zuzugeben, wenn man sie, weil das, da hätte sie manche schon viel früher zugeben müssen. So ähnlich wie der Israeli, der ja am Ende seine Haut rettet, wahrscheinlich.
Ja, klar, es geht natürlich allen jetzt darum, seine eigene oder die eigene Rolle möglichst klein zu reden und andere zu beschuldigen. Ich denke auch, dass zum Beispiel Gewalt nicht eingeplant war. Das ist halt, wie in diesem ganzen Prozess, alles aus dem Ruder gelaufen und alles eskaliert. Und jetzt will sich da jeder so ein bisschen, ja, retten, aber alle werden sich nicht retten können.
Und das Verrückte ist, man sieht mal, welche Dimension dieser Prozess angenommen hat. Nicht nur, dass natürlich auch die Tagesthemen in der vergangenen Woche darüber berichtet haben, sondern ich habe jetzt gelesen, dass es sozusagen diesen Prozess als mehr oder weniger Podcast-Format auch im Ernst-Deutsch-Theater geben wird, glaube ich, für 25 Euro Eintritt. Da sieht man mal, welche Wogen der schlägt, aber wir wollen das
nur bei, also du weißt ja, ich habe da am liebsten würde ich auch gar nicht mehr drüber sprechen, weil ich das wirklich von allen Seiten so hochdramatisch finde, wie man auf dem Rücken der Kinder sich da einen Konflikt liefert, wo das ganze Land also irgendwie zuguckt. Und was tut man diesen Kindern an? Diese Frage, finde ich, wird viel zu wenig gestellt.
Deshalb machen wir jetzt an dieser Stelle, müssen aufpassen, dass wir da nicht selber wohlfeil werden, aber uns ist es, glaube ich, bewusst. Mache an dieser Stelle einen Schnitt und komme zur zweiten Wende. Und die fand ich überraschend. Das kam von dir, das hast du rausgefunden diese Woche. Elbtower, ne? Da ist ja immer noch die große Frage, wie geht das weiter? Wird der weitergebaut?
Geht es überhaupt weiter? Auch das ist ja noch immer nicht geklärt. Das darf man ja nicht übersehen. Man hat jetzt eine Basis geschaffen durch den potenziellen Einstieg der Stadt. Aber solange es keine Mieter gibt und keine Eigenkapitalgeber, solange wird das Ding auch nicht weitergebaut.
Aber da kam auf einmal jetzt nicht Klaus-Michael Kühne direkt um die Ecke, sondern Karl Gernand, sozusagen sein wichtigster Vertreter, und hat jetzt was dir erzählt?
Naja, er hat auf jeden Fall gesagt, erstmal, also es war ja auch ein ständiges Hin und Her, steigt Klaus-Michael Kühne quasi bei der Rettung ein oder nicht? Er hat ja mehrfach angeboten, dass er mit Geld und Eigenkapital zur Verfügung stünde. Dann hat er wieder abgewinkt und gesagt, für mich ist das Thema durch, es ist gelaufen. Ich mache nicht mehr mit. Dann hat er wieder Interesse gehabt. Also das schwankte immer. Jetzt aber sagt Karl Gernand sehr, sehr klar, dass man schon relativ weit ist, dass man Teil einer Investorengruppe ist mit verschiedenen Eigenkapitalgebern. Mindestens 4 sollen es insgesamt sein. Ein Finanzierungskonzept steht. Und es ist auch wohl so, das habe ich auch aus anderer Richtung gehört, dass auch die Vermietung wohl ganz gut läuft. Dass also der Hotelbetreiber, der immer so im Raum stand, wohl wirklich einer sagte, das ist in trockenen Tüchern, wohl auch nicht so trocken, dass man es kommunizieren kann, aber wo man hinguckt und hinschaut, hört man schon, könnte was werden. Was natürlich diese Woche auch noch ein bisschen eingeschlagen ist, war die Panorama-Berichterstattung, die ja auch ein bisschen die Frage aufgeworfen haben. Abendleser wussten das schon, dass ja verschiedene Standorte geprüft worden sind. Und dann kam halt die Geschichte, dass es doch am Baumwall viel, viel günstiger hätte möglich sein können, ein Naturkundemuseum zu bauen. Und das haben wir halt auch nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Das ist natürlich immer so eine Frage, wenn halt potenzielle Investoren große leerstehende Häuser haben, haben sie ein großes Interesse daran, dass auch der Stadt entweder zu vermieten oder sogar zu verkaufen. Hat jetzt da am Baumwall nicht geklappt, was aber auch eine ganz lustige Geschichte ist, denn der Investor, der das jetzt verkaufen wollte, hatte vorher die Stadt quasi aus dem Rennen geschossen. Mhm. Denn eigentlich gehörte dieses Gruner- und Jahr-Gebäude ja schon der Stadt.
Genau, es gehört.
Es verkauft für 100 Millionen im Jahr 2016 und dann kam einige Jahre später Gruner und Jahr um die Ecke und hat gesagt, es gibt jetzt einen anderen Investor, der bereit wäre, das Haus zu kaufen für deutlich mehr Geld und das Geld würde uns ja auch helfen für unseren neuen Standort in der Hafen City. Und dann hat halt die Stadt gesagt, gut, wir müssen das Haus jetzt auch nicht besitzen. Und so bleibt Gruner und Jahr in Hamburg alles gut, hat dann also quasi auf dieses Kaufrecht verzichtet. Und dass jetzt die Stadt kein großes Interesse daran hat, von diesem Investor, der sie selber überboten und rausgekegelt hat, zu einem noch höheren Preis das Haus zurückzukaufen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das würden wir im privaten Leben auch nicht machen. Aber man sieht halt schon, gerade auch wenn man weiß, was aus Gruner und Jahr geworden ist, das ist schon ein Deal gewesen, der jetzt vielleicht gut für RTL war. Die haben ja dann Gruner und Jahr übernommen, haben das Geld gerne eingesteckt, was Tishman Speyer als Investor für das Haus gegeben hat, hat aber sich an die Verpflichtung nicht mehr gebunden gefühlt und ja, den Verlag mehr oder weniger platt gemacht.
Da muss man schon sagen, da hat sich natürlich die Stadt am Ende über den Tisch ziehen lassen. Denn du hast gesagt, sie hatten dieses Gebäude schon für 100 Millionen Euro gekauft. Was ja ein guter Preis ist für das Gebäude, was man sicher gut weitervermieten kann.
Ja, du musst natürlich jetzt noch auch eine Zeit betrachten. 2016 war noch der, sag ich mal, das Monopoly-Spiel nicht so weit gediehen, dass die Preise dermaßen explodiert sind. Als dann Tishman zuschlug war, muss man sagen, gerade im Himmel-Jahrmarkt. Und das ist jetzt vorbei. Jetzt steht da dieses tolle Gebäude, in dem ich auch mal gearbeitet habe, leer am Baumwall und es wird schwer, da eine Nachnutzung hinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn du weißt, du hast da ganz viel Geld reingesteckt, musst du jetzt hier auch richtig viel erlösen über Mieten und dann hast du nicht mehr so viele Mieter, die da reingehen. Also das ist wird herausfordernd.
Naja, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass Tishman Speyer dann dafür, glaube ich, 300 Millionen Euro bezahlt hat. Das Geld ging dann direkt an Bertelsmann. Und Bertelsmann, kann man, glaube ich, sagen, hat sich jetzt nicht unbedingt an die Zusage gehalten, den Standort Hamburg möglichst groß aufrecht zu haben. Was spielt bei Kühne jetzt eine Rolle, dass er da doch offensichtlich, das hat ja auch der Karl Gerner dir gesagt, dass er da viel Geld reingibt.
Eine beträchtliche Summe, das hängt ein bisschen davon ab. Also man
zahlt
ja 600 Millionen für diesen Fuß des Turms, für die 12 Stockwerke, wo auch viele sagen, das ist echt eine Riesensumme und sich auch völlig zu Recht, das kam auch bei den Kollegen von Panorama vor, die Frage stellen, warum ist das eigentlich so teuer? Mhm. Aber man kann davon ausgehen, man braucht sicher nochmal 600 Millionen, um das dann fertigzustellen. Und das Geld muss ja zumindest zum großen Teil auch als Eigenkapital reinkommen. Also da wird er sicher eine dreistellige Summe vermutlich mal reingeben. Ja, warum macht er das? Ich glaube schon, weil er dieses Projekt eigentlich mag. Er hat sich damals ja schon, als es Herrn Benko noch gab, als Geschäftsmann viel Geld da rein investiert. Und er hat ja, muss man sagen, auch weitere Investments jetzt in der Hafen City. Er war einer der ersten Investoren, damals mit der Kühne Logistics University und wie wir ja auch schon hier im Podcast besprochen haben, er ist der Stifter, der die Oper bauen will. Und die Oper ist architektonisch quasi in einem Dreiklang zu sehen. Elbphilharmonie, Oper, Elbtower. Und ein halber Elbtower macht auch die Oper hässlich.
Okay, und dann sind wir gespannt, was heißt bei Kühne Vermögen irgendwas so um die 40 Milliarden Euro. Was heißt da beträchtlich? Das gucken wir uns genau an.
Dreistellige Millionen so.
Aber du hast gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass ab Sommer kommenden Jahres weitergebaut wird.
Das hat Karl Gernand gesagt. Optimistische Annahme. Davon geht auch die Stadt aus. Aber dann müsste man jetzt, denke ich, spätestens Anfang nächsten Jahres wirklich soweit sein, dass dieses quasi Investorengeflecht steht und dass man sagen kann, Mieter 1, Mieter 2, Mieter 3 gehen in die weiteren 100 Meter, die da jetzt noch gebaut werden müssen, weil in einen Leerstand will keiner investieren. Und es sind natürlich auch schwierige Zeiten gerade, muss man sagen, am Büromarkt, wo alle erstmal mit zugenähten Hosen unterwegs sind.
Zugenähte Hosen, außer bei Klaus-Michael Kühne, der rüppelt sie auf. Sehr gut. Thema Nummer drei, wir haben schon mal darüber gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, dass die CDU in der hamburgischen Bürgerschaft den Versuch macht, den Zukunftsentscheid, wo es darum geht, dass Hamburg nicht 2045, sondern 2040 klimaneutral sein soll, zu kassieren. Und da, die Diskussion darüber war diese Woche und ich fand ganz interessant, mit welcher Werf der CDU-Fraktionschef und CDU-Vorsitzende Dennis Thiering gesagt hat, Leute, wir fahren die Stadt vor die Wand, das müssen wir kassieren. Dann der SPD-Fraktionschef, der Kiemschef, gesagt hat, sag mal, was bilden Sie sich eigentlich ein, jetzt ohne innerlich darauf einzugehen, einfach einen Volksentscheid kassieren zu wollen, nicht mit uns. Und dann kam Katharina Fegebank von den Grünen, zweite Bürgermeisterin, die auch das sagte und sagte, das sei nicht ihr Politikverständnis. Und dann, und jetzt bin ich gespannt, wie du das einordnest, sagt, na ja, und man hätte jetzt ja schon große Anstrengungen übernommen und man solle jetzt mal nicht so pessimistisch sein, das kriegt die Stadt schon irgendwie hin mit dieser Klimaneutralität bis 2040. Und das wäre auch dann schön, wenn sie es hinkriegen würde. Das fand ich interessant, dass sie das jetzt als zweitwichtigster Mensch im Senat das offensichtlich so anders sieht, als es zum Beispiel der Bürgermeister Peter Tschentscher oder der Finanzsenator Andreas Dressel tun.
Ja, es ist natürlich auch ein Rollenkonflikt. Sie ist Umweltsenatorin der Stadt Hamburg. Und was wäre, wenn sie sagen würde, wir schaffen das nicht? Also auch wohl wissend, dass große Teile ihrer Partei ja auch hinter dem Zukunftsentscheid standen, auch wenn man sich in der Koalition darauf geeinigt hatte, zu einer Ablehnung zu raten. Das ist ein bisschen Pfeifen im Walde. Also sie sagt auch, ich habe sie selber da noch neulich gehört, im kleineren Kreis, das wird knüppelhart. Und da ist schon viel Zweckoptimismus dabei. Aber momentan sind sowohl Rote als auch Grüne Gefangene dieses Referendums. Die SPD hat eigentlich 20 Jahre in die Politik auch damit gemacht zu sagen, die CDU hat den Landesbetrieb Krankenhaus verkauft, obwohl eine breite Mehrheit von über 70% es anders wollten. Damals waren ja Volksabstimmungen noch nicht irgendwie verpflichtend. Und wenn man 20 Jahre durch die Stadt läuft und sagt, das geht gar nicht und damit also auch immer so eine Art Popanz aufbaut gegen die Union, dann kann man nicht plötzlich sagen, aber beim Klimaentscheid kassieren wir es auch. Deshalb auch die Reaktion von Dirk Kienscherf, sich so ein bisschen an der CDU abzuarbeiten. Das ist eigentlich eine Weitererzählung einer uralten Politikgeschichte. Inhaltlich wird es sicher in 1, 2, 3, 4 Jahren, wenn es nicht klappt, kann ja sein, dass es klappt, ich halte es für eher unwahrscheinlich, werden wir an einen Punkt geraten, wo auch vielen Leuten deutlich wird, dass das Ziel, klimaneutral im Jahr 2040 zu werden, so hohe Kollateralschäden und so geringe Klimanutzen hat, dass es, glaube ich, nochmal anders diskutiert wird. Man will jetzt aber ein bisschen diese Debatte fernhalten von dem aktuellen Entscheid, der ist jetzt 2 Monate her. Und da möchte man nicht auftreten wie einstmals die CDU und sagen, ist uns egal.
Wir werden das genau verfolgen, ob es dann wirklich knapp wird. Und die CDU hat ja noch ein anderes Problem und da sind wir bei Thema Nummer 4. Das ist eine skurrile Geschichte, muss man so ein bisschen ausholen. Es geht um Dirk Fischer. Dirk Fischer war jahrelang Bundestagsabgeordneter für die CDU in Hamburg. Er war seine Geschichte in der CDU, der Mann ist 82, geht zurück bis auf den legendären Magdalenenkreis um Jürgen Echternach. Das weiß ich deshalb, weil ich damals meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe.
Weil du Zeitgenosse warst.
Nein, das nicht. Also das war letztendlich eine Gruppe von Politikern, die die Macht in der CDU an sich gerissen hat. Und es gibt viele Zöglinge.
Auch und
von
viele wurden was, ne? Das ist ja auch interessant.
Die CDU hat dann irgendwann den Bürgermeister gestellt, einen sehr beliebten Bürgermeister mit Ole von Beuys und so weiter. Dirk Fischer war dann nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern spielte auch in der Fußballmannschaft des Bundestages immer mit, wurde dann, weil er sich für Fußball interessiert, Präsident des Hamburger Fußballverbandes und ging dann irgendwann, glaube ich, da war er der am längsten amtierende Bundestagsabgeordnete überhaupt zu diesem Zeitpunkt, verließ dann den Bundestag. Und
2017 ist noch gar nicht lange her. Ja.
Und man dachte, alles wird gut. Und jetzt stellt sich raus, nicht viel ist gut geworden, weil offensichtlich der Dirk Fischer in große finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Zwischenzeitlich jetzt aus seiner Wohnung raus musste in Winterhude, weil er da so hohe Mietschulden hatte. Und das liegt wohl daran, dass er eine Freundin aus Brasilien hat, die auch in Hamburg lebt, die er unterstützt hat, deren Familie er unterstützt hat. Da geht es um kranke Familienangehörige, Großeltern, Eltern und auch um einen Hund. Und dadurch sozusagen das Geld, was er offensichtlich angespart hatte, weg ist und auch die Pension, nimm es mal so. Also der kriegt als ehemaliger Bundestagsabgeordneter ungefähr monatlich so 7.500 Euro, was ja nicht wenig ist. Auch das
kann man eigentlich ganz gut leben.
Auch das.
Wenn man echt das Geld einer brasilianischen Familie permanent überweist.
Genau.
Und nicht nur, wenn es nur das Geld wäre. Viel schlimmer ist ja noch, dass er unzählige Personen in seinem Umfeld, und sein Umfeld ist vor allen Dingen ein Parteiumfeld, um Geld angepumpt hat, sich Geld geliehen hat, teilweise auch wirklich hohe Beträge, vielen das Geld auch nicht zurückgezahlt hat, weil er das nicht mehr kann, weil das Geld halt inzwischen in Brasilien ist. Und er ist ja jetzt quasi, also er hat jetzt Hausverbot am Leinfahrt bekommen. Das ist
muss man erklären, Leinfahrt, das ist die Zentrale der CDU in Hamburg.
Genau.
Da darf der, er ist Ehrenvorsitzender.
Ich glaube auch ein Erbstück, was die CDU mal geerbt hat, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist schon immer ein schmuckes Gebäude, obwohl, wenn man da ein bisschen näher reinschaut, sieht man auch, dass da auch ein Sanierungsstau ist, wie im ganzen Land. Passt ganz schön zur CDU. Dass er da nicht mehr rein darf, weil er wirklich alle um Geld anbaggert. Und das ist natürlich, muss man sagen, ein persönliches Drama. Ist auch für die Partei natürlich ein Drama. Also das Schlimme war ja, ich erinnere mich da ans Sommerfest der Union im Garten am Leinfahrt. Und Dirk Fischer kam auch. Ich habe an den Mimiken der CDU-Politiker gesehen, dass man nicht so glücklich war, dass Dirk Fischer kommt. Weil das Erste, was er auch machte, er lief zum Kollegen der Bild-Zeitung, um dann eine Dreiviertelstunde dem Kollegen der Bild-Zeitung genüsslich die ganzen Geschichten zu erzählen, die natürlich auch nicht in seinem Sinne eigentlich sind. Und man konnte ihn aber auch nicht davon abbringen. Es gab dann auch Versuche, ihn mal so ein bisschen quasi auf ein Bier mitzunehmen, aber er war ja in der Zähllaune. Und das ist also, man muss wirklich sagen, eigentlich ist es ein menschliches Drama, was da passiert.
Interessant, das muss man noch dazu sagen, er ist Ehrenvorsitzender der CDU und darf jetzt deshalb nicht mehr in die Zentrale der CDU am Leinfahrt kommen, weil er da offensichtlich immer wieder Leute angepumpt hat und gesagt, könnt ihr mir noch ein bisschen Geld geben, und dass dem jetzt einer zu viel wurde, einerseits. Andererseits gibt es halt auch welche in der CDU, die sich nach wie vor um ihn kümmern, die dafür gesorgt haben, dass seine Freundin eine Wohnung hat, die sie mietfrei bewohnen kann.
Sie kümmern sich intensiv,
genau,
schon seit Jahren um ihn, aber er ist teilweise da auch wirklich schwer einzufangen. Und jetzt versucht man ja wirklich, ihm da auch Hilfe von außen angedeihen zu lassen, dass er am Ende finanziell nicht mehr über sein Geld verfügen kann, sondern noch mit Hilfe.
Und da übrigens spielt dann auch plötzlich wieder Eugen Block eine Rolle, weil das muss man ja sagen, das ist ja irgendwie wirklich, das wirft ja ein gutes Bild auf Eugen Block, dass er dann so jemanden nicht vergisst, sondern ihm auch mit ein paar tausend Euro geholfen hat. Er hat
auch ganz viele ihm mit ein paar tausend Euro offenbar ausgeholfen, weil man sich ja auch seit Jahren, teilweise Jahrzehnten kennt und vertraut. Das wäre dir wahrscheinlich auch so gegangen, wenn ein alter Freund sagt, Mensch, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie 5.000 oder 2.000 Euro, kannst du mir die leihen? Du glaubst ja auch nicht, dass er das Geld quasi nimmt, um dann den kranken Hund in Brasilien eine Operation angedeihen zu lassen. Das ist ja, muss man sagen, sind ja absurde Geschichten.
So ist es, und wir werden diese Geschichten weiter verfolgen und hoffen, dass es sich vielleicht am Ende doch zu etwas Gutem wendet. Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Vorfall, dass ein Ehrenvorsitzender die eigene Parteizentrale nicht mehr betreten darf. Thema 4a am Ende ein bisschen früh, obwohl fröhlich weiß ich gar nicht. Der FC St. Pauli, dein Lieblingsverein, steht vor zwei interessanten Wochenenden, nämlich sie spielen einerseits gegen Heidenheim und sie spielen andererseits gegen Mainz. Das sind die Mannschaften, mit denen man gerade direkt um die letzten drei Plätze
gegen Platz 16 und Platz 18
konkurriert. Und dann sollte man schon gewinnen, aber ich will dir Mut machen, weil ich habe in der vergangenen Woche König Boris getroffen von Fettes Brot, ehemaliger Musiker von Fettes Brot, heißt eigentlich Boris Lauterbach, und der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt der FC St. Pauli, eine Liebeserklärung, und jetzt habe ich endlich verstanden, was sozusagen dieses Besondere an diesem FC St. Pauli ist. Ich zitiere mal König Boris, der dann sagte, diese Mischung aus Musik, Bier, Hasch, Politik und Fußball hat mich vom ersten Tag an fasziniert.
Ja.
Fußball kam ganz am Ende.
Ja.
Also, ja.
Du weißt ja, dass wir auch durch die Niederungen der dritten Liga, auch da haben wir schon Abstiegskampf gehabt, in der Saison 2004, 2005, wenn ich mich recht erinnere. Und dass da der Fußball so ein bisschen in den Hintergrund rückt, angesichts des Gegurkes auf dem Rasen, das würde ich sagen, ist eher nachvollziehbar. Das waren ja Jahre, als der HSV, für den dein Herz schlägt, noch in der Champions League spielte.
Wo sitzt du? Hast du König Boris da schon mal gesehen? Der sitzt auf der Haupttribüne? Nein.
Nein. Das unterscheidet uns schon. Ich bin natürlich ein Steher, denn wenn ich in
die Augen
gehe, will ich nicht sitzen. Ich bin kein alter Mann wie König Boris und du, sondern ich stehe, seitdem ich stehen kann. Und das ist für mich auch Fußball. Also das ist so richtig gegengerade. Wir gucken immer auf die Haupttribüne, auf die alten Leute, die da sich niedergelassen haben und sind ganz froh, dass man ja noch stehenderweise so ein Spiel verfolgen kann. Wobei ich gebe zu, man muss jetzt ja auch mal so extrem früh vorher vor dem Spiel da sein, damit man an seinem Platz, seinem virtuellen Platz auch stehen kann und dass dann nicht einfach andere Leute sich niederlassen. Das heißt, da steht man dann auch schon so mal 4 Stunden.
Ihr besteht mehr oder weniger auf immer denselben Stiebler.
Aber sie bestehen es ja auch. Und es sind auch dieselben Leute um uns herum, weil die da auch drauf bestehen. Also manchmal ist auch der St. Pauli-Fan ein konservativer Mensch. Und es gab auch schon lustige Begegnungen, weil man halt Leute sagte, es sind unsere Plätze. Und dann gucken die sich so um und gucken, wo die Nummer steht. Wo steht denn das? Sagt, ich stehe hier, deshalb, da steht das. Also das ist so ein bisschen gelernt. Die Leute haben ihre Plätze bezogen, als die neue Gegend gerade fertig war. Und da kann man uns also noch austragen.
Also haben wir wieder was gelernt. Der Steher und der Sitzer, König Boris, sagt, er konnte nichts anderes machen. Er wäre gern auch stehen geblieben, aber seine Freunde, 10 Stück, sind zu 10 sind die, wollten dann umziehen. Er sagt, die Wege zur Toilette sind kürzer und zum Bier auch. Und eigentlich sei das ganz schön. Und außerdem hätte er am Anfang von dort, wo er saß, hätte er seine Gedanken den gegnerischen Spielern so mitteilen können. Übrigens, er sagte auch was Schönes zu Derbys gegen HSV. Er sagte, ich bin für volle Rivalität im Stadion, aber hinterher nehme ich jeden gern in den Arm. Ist das ein Satz, der auch für dich gilt?
Also hinterher, nein.
Also ich erinnere mich da nach der 0:1 Niederlage im Volksparkstadion in der letzten gemeinsamen Zweitligasaison. Das war schon hart. Da bin ich dann mit meinen Freunden, ich wurde eingeladen von einem HSV-Freund, dann in eine HSV-Kneipe gefahren und ach, das war dann doch irgendwie, also verlieren und den Triumph der HSV-Fans war schon hart, aber muss man durch.
Lieber Matthias, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Gern diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Nächste Woche sprechen wir uns wieder in 040 Hamburg streng vertraulich. Bis dahin, schönes Wochenende, schönen dritten Advent haben wir schon, ne?
Genau.
Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.